Die Woche habe ich von jemandem folgende Sätze geschrieben bekommen. Und so lautet die Sätze: Ich wäre so froh, ich könnte Gott in all dem als den liebenden Vater erleben, der er sein soll. Ich fühle mich gerade sehr verlassen von ihm. Wahrscheinlich ist das so eine tiefste menschliche Erfahrung, dass man in so Momenten, wo man den Eindruck hat, die schweren Momente im Leben, wo man den Eindruck hat, jetzt müsste sich Gott zeigen, dass man dann manchmal gar nichts fühlt von Gott. Ich glaube, dass es Elia genau so gegangen ist, nachdem er auf dem Berg Karmel den grossen Sieg errungen hat. In seiner grossen Enttäuschung hat er einen Entschluss gefasst. Und zwar, wir haben es gerade vorher gehört vom Berg Sinai, wo Gott im Feuer runtergekommen ist. Er hat sich entschlossen, Richtung Berg Sinai zu laufen, Horeb, der Berg Gottes. Wie der Mose ein paar hundert Jahre vorher, hat er wollen Gott sehen, wer er wirklich ist. Er hat den Gott nicht mehr verstanden in seinem Handeln. Und er hat gesagt, ich möchte den Gott sehen, wie er wirklich ist. Und dafür hat er eine Reise von 40 Tagen vom Berg Karmel, ziemlich im Norden von Israel, ganz in Süden, Richtung Berg Sinai, unter die Füße genommen. Er war bereit, sehr viel Einsamkeit und Schweigen auf sich zu nehmen. Wir denken manchmal, wenn wir die Bibel so lesen, die hatten es damals schon noch gut gehabt. Die sind ständig im Kontakt mit Gott und haben Gott erlebt und Gott hat ihre Situation hineingeredet. Meine Frage ist, wann haben wir das letzte Mal Gott so intensiv gesucht, wie es der Elia gemacht hat? 40 Tage durch die Wüste. Ich habe ja aus meiner eigenen Erfahrung erzählt, vor zwei Wochen, von meinem Sabbatical, wo ich das so gelesen habe, es sind so ähnliche Zeiträume gewesen, die ich auch erlebt habe. Und habe ja gemerkt, es ist gar nicht einfach, so viel Einsamkeit und Stille, Schweigen auszuhalten. So stark mit der eigenen Nacktheit, Verwundbarkeit, Scham und Gebrochenheit konfrontiert zu sein. Aber Wüstenzeiten helfen uns, unser Leben zu reflektieren und den Boden für eine Gottesbegegnung vorzubereiten. Dort, wo man unsere emotionale Komfortzone verlässt, liegt ganz viel Potenzial, dem Gott, dem heiligen Gott, können zu begegnen. Die Wüste, die Einsamkeit, ist ein Ort von der Reinigung und von der Veränderung. Es ist auch ein Ort von der grossen Kämpfe und, das ist ganz wichtig, von der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Der Elia hat ja auf seinem Weg, das habe ich letztes Mal erzählt, als er da 40 Tage sich aufgemacht hat, hat er schon ganz früh auf dem Weg hat er ja göttliche Interventionen erlebt. In Form vom Engel, der vor ihm gebacken hat und ihn berührt hat. Sind eigentlich vielleicht aus seiner Sicht sehr profane Erfahrungen mit Gott. Ich weiß gar nicht, ob er das Gottes Erfahrung abgeleitet hat. Ob er überhaupt den Eindruck hat, Gott ist mir begegnet. Obwohl Gott den Engel gesendet hat. Vielleicht sind wir ja manchmal auch in unseren Denkmodellen so gefangen, wie Gott jetzt müsste sich zeigen und offenbaren in unseren Zeiten, dass wir gar nicht checken, dass Gott vielleicht im ganz Alltäglichen schon längstens dran ist. In so Alltäglichen wie Kochen und Berühren. Und ich hoffe, das ist mein grosser Wunsch heute, dass unser Mindset, unser Denkmodell ein bisschen gesprengt werden und mir vielleicht nochmal ganz neu unsere Augen öffnet für den heiligen Gott, wo manchmal ganz anders ist, als wir denken. Drehst du auch den Wunsch in dir, mehr von dem Gott zu sehen, den Gott intensiver zu erleben? Der Preis dafür ist die Reise durch die Wüste. Nicht einfach, aber lohnend, verändernd und beglückend. Wo der Elia am Sinai angekommen ist, nach einer langen Reise, eben 40 Tage und 40 Nächte. Ich finde es spannend, dass 40 Tage und 40 Nächte steht. Manchmal sind die Nächte schwieriger auszuhalten als Tage, wenn man so in der Einsamkeit ist. Wo er dort angekommen ist, hat er sich steht in einer Kluft versteckt, in einer so, wahrscheinlich so eine halbe Höhle oder so irgendwie. Und Die Ausleger gehen davon aus, dass wahrscheinlich der Mose genau die gleiche Kluft in ihnen auch gestanden ist, eben lange Zeit bevor. Und dann am nächsten Morgen hat Gott zu ihm geredet. Und zwar sagt er zu ihm, Vers 11, 1. Könige 19, da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Spannender Text. Die Nachricht von dem Text ist nicht, Gott ist nie im Feuer. Der Text sagt nicht aus, Gott ist nie im Sturm oder Gott ist nie im Erdbeben. Da gibt es auch ganz andere Erfahrungen in der Bibel. Zum Beispiel eben im Sinai. Gott war im Feuer bei Mose. Gott, er ist ihm ja im Feuerbusch erschienen. Aber beim Abraham ist Gott im Feuer der Herr, wo er den Bund geschlossen hat. Es ist ein starker Wind gekommen, wo die Apostel zusammen waren und Pfingsten erwartet haben. Gott war im Wind. Oder am Sinai hat es ein Erdbeben gewesen. Gott war im Erdbeben. Aber da ist er nicht im Sturm, er ist nicht im Erdbeben, er ist nicht im Feuer, sondern ist im leisen Säuseln. Vorsichtig und sanft geht der heilige Gott mit dem Elia um. Nach meinem Bericht, den ich hier gegeben habe, vor zwei Wochen, hat mir jemand in meine Mail geschrieben, ich habe Gott dafür gebetet, dass er dir einen Tritt im Arsch gibt. Und ist offensichtlich passiert, hat ihn die Person gefunden. Aber Gott hat ja sagen, Gott hat mir keinen Tritt in den Arsch gegeben. Gott kommt im leisen Säuseln. Er kommt sanft. Obwohl es manchmal nötig wäre, vielleicht auch, wenn man einen Tritt in den Arsch bekommt und die Person den Eindruck hat, bei mir wäre es dringend nötig. Wenn ich auch verstehen kann. Gott ist im leisen Säuseln gekommen. Überraschend anders als erwartet. Das war eine Lektion, die Elia bekommen hat. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern im leisen Säuseln. Überraschend anders als erwartet. Der ganz andere. Der heilige Gott, sagen wir mal, der ganz andere, der manchmal auch Fremde. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt gerade von seiner Heiligkeit. Dass Gott manchmal ganz anders kommt, als man vielleicht erwartet. Ganz anders. Die Botschaft, die damit verbunden ist, ist Elia, du hast mich in eine Box gesteckt. Und ich hole dich aus dieser Box raus, liebevoll, leise, säuselnd. Weil der Elia hat sich eigentlich selber überführt mit den eigenen Worten, wo er auf die Frage, was tust du hier, zweimal geantwortet hat. Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Der Elia sagt eigentlich einen perfekten Plan. Ja, der richtige Plan, perfekt ausgeführt. Was ist falsch mit dir, Gott? Ich habe es richtig gemacht. Mein Plan hat gestimmt. Aber du, mit dir ist etwas falsch. Er hat sich damit auch selber geführt. Und das war Grund für seine Depression in dem Fall. Ich sage nicht, es ist immer der Grund für eine Depression, wenn man Depression. Aber da war der Grund, dass der Elia in eine Depression, in eine tiefe Depression gefallen ist, weil er Gott in eine Box geschickt hat. Er hat ganz genau gewusst, wie Gott handeln muss. Er hat gewusst, wir veranstalten jetzt den Wettbewerb auf dem Karmel. Und dann muss Ahab und Isabel körperlich oder geistlich überführt werden. Er hat das gewusst, so muss passieren. Aber Gott hat den Elia nicht fallen gelassen. Elia seinen eigenen Plan hat ihn fallen lassen. Das ist Kernpunkt für heute Morgen. Nicht Gott hat Elia fallen gelassen, wo es sich so angefühlt hat, sondern der eigene Plan von Elia hat ihn fallen lassen. Er hat Gott mit seinem Plan identifiziert. Wenn wir denken, Gott kommt im Feuer, kommt er aber vielleicht im leisen Säuseln. Wenn wir glauben, er kommt im Erdbeben, kommt er aber vielleicht im Sturm. Wir können Gott nicht in den Bock stecken. Ziemlich am Anfang von meiner Zeit in Kanada hat mir ein guter Freund, der früher noch mein Jungschulleiter war, hat er langs WhatsApp geschickt. Und die Situation ist die, dass er einen aggressiven Krebs hat, wo sie entschieden haben, dass sie nur noch palliativ behandelt. Er ist 10 Jahre älter als ich, noch viel zu jung zum Sterben. Und dann hat er geschrieben, ich muss mich zuerst fragen, wie muss ich jetzt Gott in einer solchen Situation offenbaren? Wahrscheinlich, wenn er geheilt wird, oder? Wenn er spontan heilig wird, dann jetzt hat Gott eingegriffen. Er hat Folgendes geschrieben, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht, es tut mir leid. Er schrieb, die Hoffnung, dass Gott jederzeit noch übernatürlich eingreift, begleitet uns auch jetzt. Aber dies ist dies nicht als Forderung, einfach als größter Wunsch. Ein bisschen später schrieb er, ich meine, ich habe euch gesagt, dass auch dieser Weg für mich eine Gottesgeschichte sein kann. Dann hat er einen Link angehängt zu einer Botschaft von Gary Keller von Winterthur, wo in dem Bericht Beispiel erzählt, wo Menschen gestorben sind, aber Gott eindrücklich eingegriffen hat. Und mein Gebet, ich habe jeden Tag für die Person gebetet, seit hier bis heute. Mein Gebet war immer, Gott, schreibe eine Geschichte mit ihm. Wenn möglich, heil ihn. Und so schreibe eine Geschichte. Ich habe gestern erfahren, nicht offiziell, aber dass er gestorben ist. Wie hat sich Gott in meinem Leben offenbart? Manchmal kommt Gott ganz anders. Er schreibt ganz andere Geschichten, als dass wir uns wünschen würden oder dass unser Plan ist. Sehr schmerzhaft. Der Heilige Gott sagt zum Elia, lieber Elia, ich bin kein zähmter Gott. Du solltest mich nicht in eine Box stecken. Und macht sehr deutlich, dass der Elia selber für seine Enttäuschung verantwortlich ist. Nebst der Mutlosigkeit hat der Elia nochmal zwei andere Sachen geerntet. Er hat den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Einerseits war er zu optimistisch gewesen. Er ist, obwohl auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt war, er hat das letzte Sonntag erzählt, ist er geradewegs in die Hauptstadt hineingelaufen. Zu optimistisch, weil er denkt, das ist jetzt alles klar, kein Problem mehr. Und auf der anderen Seite war er zu pessimistisch gewesen. Er hat zweimal die Antwort gegeben, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und Gott antwortet ihm, aber erst viel später hat er ihn überführt, in dem leisen Süßel sagt er, doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Der Elia hat gemeint, er sei alleine und es sind noch 7000 andere gewesen. Ist das nicht krass? Also, ich glaube, dort, wo wir Gott in den Bock stecken, verlieren wir den Bezug zur Wirklichkeit. Entweder sind wir zu optimistisch oder zu pessimistisch, aber irgendwo verlieren wir den Boden von der Wirklichkeit. Ist dem Elia so passiert. Vielleicht denken wir manchmal, Gott hat keinen Plan. Nur, weil er sich Gottes Plan von unserem unterscheidet. Aber Gott hat einen Plan. Ich lese ihn euch vor aus dem 1. Könige 19, Vers 15 bis 17. Gott hat einen Plan. Und so sagt er, da sprach der Herr zu ihm, ein verrückter Plan. Out of the box. Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael, den König von Aram. Ein verrückter Plan, oder? Elia denkt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, wenn noch je etwas geschehen soll, Göttliches auf dieser Welt, muss doch mir geschehen. Hat Elia gedacht. Ich bin alleine. Gott macht den Fächer total weit auf, nimmt einen heidnischen König, wo nie steht, dass er je gläubig geworden ist, zu Jahwe gläubig oder war ist oder worden ist, und braucht den König für seinen Plan. Findet ihr das auch krass? Ich finde das krass. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel, und salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten, wenn Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Er hat einen neuen König gesalbt, auch von Nordreich, von Israel, und hat da dazu den König von Aram gebraucht. Wir denken vielleicht manchmal an, wir sind so wenig da in dieser Schweiz, oder Christen? Wie soll da Reich Gottes noch passieren in Zion und denken, ja, und schauen, dass sie rein sind? Wir sind so wenig. Und denken gar nicht daran, dass es zum Beispiel eine katholische Kirche gibt, wie man denkt, die sind gar nicht richtig gläubig vielleicht, oder was auch nicht war. Aber Gott ist viel grösser. Gott denkt viel grösser und er kann Menschen brauchen, wo wir uns nicht vorstellen können, dass Gott die Menschen auch brauchen und nicht nur uns. Es gibt, glaube ich, kein anderes Kapitel in der Bibel, habe ich gelesen, wo Gottes Erscheinung, Gottes Offenbarung so vielfältig sind wie in dem 1. König 19. Gott ist zuerst als Engel erschienen, wo Bacher hat und berührt hat. Dann sind die ganzen Offenbarungen, wo Gott sich eben auch zeigt, der Wind, der Erdbeben und der Feuer kommen vor und aufs leise Säuseln. Eine riesige Palette an Möglichkeiten, wie Gott dir und mir kann begegnen kann. Ich lade dich ein, gerade auch wenn du vielleicht in Zeiten bist, wo schwierig sind, wo du denkst, ich bin so weit weg von Gott. Hey, versuch aufzumachen. Versuch, deine Pläne loszulassen. Der heilige Gott, wir reden über den heiligen Gott in diesem Jahr. Der heilige Gott ist ein heiliger Gott. Er ist der ganz andere. Wenn man ganz anders, als man erwartet. Aber total liebevoll. Total gut. Eine wichtige Botschaft ist auch, von dem Kapitel ist, das Spektakel, das auf dem Karmel passiert ist. Oder? Wo Gott auf dem Feuer, mit dem Feuer runtergekommen ist. Das ist nicht das, was Herzen verändert. Es hat das Herz vom Ahab und von der Isabel nicht verändert. Eine wichtige Botschaft. Was kann das Herz durchdringen? Was kann unser Herz durchdringen? Es ist das leise, das unaufdringliche Reden von Gott. Es gibt Menschen, die sagen, ich begegne Gott in der Natur. Andere Menschen sagen, ich begegne Gott in Wunder und Heiligen. Und mystische Erfahrungen. Aber die einzige Möglichkeit von der Sicherstellung, dass es wirklich Gott ist, wo man begegnet, ist sein Wort. Wenn man Gott möchte kennenlernen und von Gott möchte verändert werden, dann müssen wir Gott innen, unser Herz kann verändern. Kein Erdbeben, kein Feuer, kein Sturm, sondern das Reden von Gott. Der Ahab und der Ahab, eben der König, wo wir jetzt immer darüber reden, oder? Der, wo eigentlich die Säbel, seine Frau, die Elia möchte umbringen, der hat mal mit dem Josaphat zusammen verhandelt, wie sie miteinander entwählen. Das ist ein anderer König vom Südreich und der Ahab ist vom Nordreich. Die haben miteinander verhandelt, um einen Krieg zu ziehen zusammen. Und darauf sagt der Josaphat zum Ahab: Frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Ist die so ein guter Satz. Der hat für uns eine große Bedeutung. Bevor du deine eigenen Pläne machst, wie Gott soll handeln oder Gott muss handeln, frag doch zuerst nach dem Wort vom Herrn und mach seine Pläne zu deinen Plänen. Das funktioniert besser als umgekehrt. Unsere Pläne zu Gottes Plänen machen funktioniert meistens nicht so gut. Elia ist ein lebendiges Beispiel dafür. Frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Und der Herr forderte Elia raus. Im Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus. Also er ist immer noch in der Kluft. Wenn du es immer noch vorstellst, in der Kluft, Felsen neben ihm, haben den Wind abgehalten, dass er nicht verblasen hat. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Da hat Gott zu ihm gesagt, bevor der Sturm kommt und das Erdbeben uns führt. Der Elia hat es interessanterweise nicht gemacht. Finde ich ganz interessant, hat es nicht gemacht. Erst zwei Vers später, wo da hat Sturm, Erdbeben und Feuer passieren lassen. Und erst zwei Vers später heisst es, als Elia es schließliche Säusle gehört hat, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine ganz, ganz tiefe geistliche Bedeutung. Das Erdbeben, der Sturm und das Feuer sind in der Bibel auch Zeichen vom Gericht. Der Elia hat sich hinter einem Felsen verborgen und der Felsen ist vom Sturm zerschlagen worden. So steht es in der Bibel. Der Fels ist ein Bild von Jesus. Elia hat sich hinter Jesus verborgen, wo das Gericht gekommen ist. Und ist darum nicht beeinträchtigt worden. Auf dem Berg von der Verklärung, das ist hochinteressant, der Berg von der Verklärung, vielleicht habt ihr den schon gehört, Lukas 9 beschrieben, das ist im Hermon-Gebiet, das ist dann ganz im Norden von Israel. Karmel, Sinai, Hermon. Dort ist der Mose und der Elia sind dort wieder auftreten miteinander. Also die zwei, die in dieser Kluft gestanden sind und Gott begegnet sind, zusammen wieder auftreten, den Berg von der Verklärung, mit drei Jüngern zusammen, und sind dem Felsen begegnet. Der Felsen, wo Jesus ist. Im Sprüch 11, Vers 19 gibt es ganz eine interessante Redeweise. Dort heisst es, dort ist der Ausdruck gebraucht, den Wind erben. Und das ist ein Fluch. Der Wind erben ist ein Ausdruck von Fluch. Jesus hat an dieser Stelle von Elia den Fluch auf sich genommen. Er hat den Wind geerbt. Er hat sich zerschlagen lassen vom Wind für den Elia. Elia hat sich geborgen hinter dem Felsen. Jesus am Kreuz von Golgatha, wo er gestorben ist, hat er den Wind geerbt, sodass wir sanfte Säuseln von Gottes Atem erfahren können. Wo Jesus gestorben ist, hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Ein Zeichen vom Gericht, das über Jesus gegangen ist. Das Erdbeben ist ein Zeichen vom Gericht. Jesus hat das Gericht auf sich genommen, damit wir leben können. Der Elia hat trotz seinem Versagen, trotz seiner Sünde, dank Gottes Gnade, kein Gericht erfahren. Oder? Dank seiner Sünde. Wisst ihr, was Sünde ist? Sünde ist nicht eine moralische Bezeichnung. Das hat nicht den Mensch einteilen auf einer Skala von relativ gut zu relativ schlecht. Das ist nicht Sünde. Sünde meint, ist ein Wort, das unseren Bezug zu Gott beschreibt. Und meint, wir sind von Gott getrennt. Oder irgendetwas stimmt nicht in der Beziehung zu Gott. Wie bei Elia, hat etwas nicht gestimmt. Er hat seine eigenen Pläne gemacht, hat Gott nicht mehr gefragt und so weiter. Etwas hat nicht gestimmt. Und das ist ganz wichtig. In dem Zustand von der Sünde kann man bös, unglücklich und ängstlich sein, aber auch tugendhaft, glücklich und wohlhabend. Jesus hat für den Elia und für dich und mich den Wind geerbt und das Gericht über sich ergehen lassen. Damit wir das leise Säuseln von Gott, das lebensverändernde Reden von Gott auf seine sanfte, überführende, seelsorgerliche Art erfahren können. Durch sanfte Säuseln können wir Gottes Stimme vernehmen. Und dabei realisieren wir das, was für uns alle gilt. Den Satz habe ich hier nochmal aufgeschrieben, ist kein Bibelvers, aber ganz ein wichtiges Zitat. Ich glaube, die Erfahrung, die Elia gemacht hat, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Denkt daran, Sünde als Begriff, dass zwischen Gott und uns irgendetwas nicht stimmt. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Das ist das, was der Elia am Berg Sinai erfahren hat und was für uns alle gilt. Es gilt auch für dich und für mich. In dem Moment, wo du dich verlassen fühlst, wie die Person, die mir die Ziele geschrieben hat vielleicht, gilt das. Gott, du bist in Christus geliebter, als du jemals hoffen könntest. Vielleicht zeigt sich Gott in deinem Leben als Engel, der für dich bachet oder dich berührt. Vielleicht zeigt er sich als Wind, als Feuer, als Erdbeben. Vielleicht auch durch das leise Säuseln. Und du erfährst eine sanfte, feinfühlige Richtungsweisung, wie ich es auch erlebt habe in Kanada. Kein Tritt in den Arsch, sondern das leise Säuseln von Gott, das Einladende, Verändernde. Auf jeden Fall gilt, in Christus bist du geliebter, als du jemals hättest hoffen können. Amen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus. Von dem, was Elia erlebt hat, an dem Sinai. Danke, dass du ihm begegnet bist. Du hast dich ihm nicht entzogen, sondern du hast ihm geholfen, dass er dich aus der Box rauslassen konnte. Danke vielmals. Und du siehst, wo wir Menschen, ich glaube, wir stehen alle in der Gefahr, um dich irgendwo zu schematisieren, irgendwo aufs Auto zu kleben, auf einem Kleber irgendwie und das Gefühl haben, wir haben dich im Griff. Du bist kein Hosensack-Gott. Du bist der wahre, lebendige und heilige Gott. Aber du bist auch der liebende Gott, der sich uns zeigen möchte, der sich uns offenbaren möchte. Herr, schließt uns das Geheimnis immer wieder auf, dass wir dir begegnen können. Du großer Gott, du heiliger Gott. Danke, Herr, dass du uns mehr liebst oder so stark liebst, wie wir uns nie gewagt hätten zu hoffen. Amen.